ARD.
SWR Kultur. Essay.
Weltall-Nachbarn. Essay von Wladimir Kamina.
Weltall-Nachbarn. Wir Menschen sind launische Wesen. Ständig ärgern wir uns über die Nachbarn, doch wenn sie nicht da sind, machen wir uns Sorgen und werden nervös. Wo sind sie alle? Auf welchem Planeten haben sie sich versteckt? Und was führen sie im Schilde? Jedes Mal, wenn wir uns das Leben auf der Erde schwer machen und es wieder Krach mit den Nachbarn gibt, schauen wir sehnsüchtig zu den Sternen. Gibt es vielleicht ein Leben auf dem Mars? In einer anderen Galaxie? Auf einem anderen Planeten? Und wenn ja, wie ist dieses Leben dort? Eigentlich könnte es uns herzlich egal sein, ob es Leben da oben gibt oder nicht. Sicher wird dort schon irgendetwas existieren. Schließlich haben wir es im Universum mit einer Unendlichkeit zu tun. Und in einer Unendlichkeit kommt alles irgendwann mal vor. Selbst wenn es zurzeit nicht danach aussieht, kann sich das in der Zukunft ändern. Es kann durchaus passieren, dass wir eines Morgens aufwachen und zack, unerwarteter Besuch. Außerirdische stehen vor der Tür. Na, gut geschlafen? Da geht der Ärger schon los. Deswegen wäre es allemal vorteilhafter, wenn wir sie zuerst finden und mit unserem Besuch überraschen würden. Dafür haben die Menschen die Weltraumforschung erfunden, um den anderen zuvorzukommen. Die Weltraumforschung entwickelt sich sprunghaft. Solange sich unser Zusammenleben auf dem Planeten einigermaßen friedlich gestaltet, werden die Teleskope vor allem auf andere Sterne gerichtet und tolle Fotos gemacht. Kaum beginnt die Erde unter den Füßen zu brennen, kommt es zu einem Stau im All. Die Weltmächte starten eine Rakete nach der anderen. Sie setzen ihren Kampf um die Eroberung des Universums fort. Was genau sie da oben erobern wollen und zu welchem Zweck, wird nicht eindeutig gesagt. Ich bin in Zeiten des Kalten Krieges in der Sowjetunion aufgewachsen. Die Supermächte standen einander mit bösen Mienen gegenüber. Wer als Erster blinzelte, hatte verloren. Die Amerikaner, die Chinesen und die Russen flogen wie die Teufel in den Weltraum. Statt des Sandmännchens sahen wir jeden Abend sowjetische Kosmonauten im Fernsehen, die uns an Schläuchen hängend aus ihren Raketen zuwinkten. Die Nachrichten aus dem Weltall füllten gut 2/3 der damaligen Berichterstattung. Dabei hatte unser Land viele irdische Probleme. Kaputte Infrastruktur, unvollkommenes Gesundheitswesen, schlechte Lebensmittelversorgung, es fehlte im Grunde genommen an allem. Einige kritische Stimmen in der Sowjetunion fragten leise, ob es seitens der sozialistischen Planwirtschaft nicht leichtsinnig sei, so viel Geld für die Eroberung des Alls auszugeben, statt dieses Geld zum Beispiel in die Wurstproduktion zu investieren oder endlich das verfluchte Hosenproblem in der Sowjetunion zu lösen. Im größten Land der Erde war es nämlich kaum möglich, eine passende Hose zu finden. Sie waren alle zu groß und ohne Ausnahme hässlich. Vor allem die Männer litten darunter. Die Frauen konnten Röcke tragen und zur Not die Hosen passend machen. Alle Mädchen hatten in der Schule im Unterrichtsfach häusliche Arbeit nähen gelernt. Die Jungs waren von diesem Unterricht allerdings ausgeschlossen. Sie wurden stattdessen in die Grundsätze der Heimatverteidigung eingeweiht. Im besten Fall konnten sie danach eine Kalaschnikow auseinanderbauen und sich Handgranaten vor die Füße schmeißen. Aber Hosen verkleinern stand nicht auf ihrem Lehrplan. Also liefen die Männer permanent in Hosen herum, die an ihnen herunterrutschten. Heute würden sie vielleicht als Rapper durchgehen. Doch damals war Hip-Hop noch nicht so angesagt, den Männern waren ihre Hosen peinlich. Wenn man also einen Teil der Staatskosten dem Weltall wegnehmen und in die Hosenproduktion stecken könnte, würde es unser Leben auf dem Planeten Erde deutlich erleichtern, flüsterten kritische Stimmen naiv. Ihre rational denkenden Zeitgenossen widersprachen. Unsere sozialistische Planwirtschaft sei nicht dafür geschaffen, sich mit den alltäglichen Nöten der Bürger zu beschäftigen. Sie war nicht in der Lage dazu, sich mit der Kleinigkeit auseinanderzusetzen, dass 200 Millionen Menschen unterschiedlich lange Beine und dicke Bäuche hatten und dementsprechend unterschiedliche Hosengrößen brauchten. Sie war für einmalige bombastische Projekte geschaffen, zum Beispiel mittels einer beispiellosen Anstrengung alle Produktionskräfte des Landes eine Riesenrakete zu bauen und einen Mann ins Weltall zu schießen. Dann nochmal zwei hinterher und dann vielleicht alle drei auf einmal. Aber Hosen für Millionen Bürger zu nähen, die auch noch einen sich verändernden Bauchumfang hatten, mal zu- und mal abnahmen, war unmöglich. Woher sollte der Staat überhaupt wissen, wer welche Hosengröße brauchte? Mit der Wurstproduktion war die Planwirtschaft ebenfalls überfordert. Die Wurst verschwand nämlich bereits in der Wurstfabrik, egal wie viel man dort produzierte. Die Lebensmittelläden blieben leer. Und selbst wenn man die verdammte Wurst bergeweise produziert hätte, wäre schon am nächsten Tag alles restlos von den undankbaren Bürgern aufgegessen worden und hätte erneut rangeschafft werden müssen. Ein Flug zu einem anderen Planeten würde dagegen mit Sicherheit in die Annalen der Weltgeschichte eingehen, die Wurstproduktion nicht. So gesehen hatten wir gar nicht die Wahl, ob wir eine bessere Versorgung und eine gut sitzende Hose haben oder zu den Sternen fliegen wollten. Unsere Wahl sah anders aus. Entweder sitzen wir ohne Hosen und schauen den Kosmonauten zu, wie sie in unserem Namen das Weltall erobern, oder wir sitzen ohne Hosen, ohne Kosmonauten und ohne Weltall da. Also entschieden sich die Menschen für das Weltall. Das Weltall war besser als nichts. Und deswegen genossen die Kosmonauten einen besonderen Status in der Sowjetunion. Sie waren unsere Hosen und unsere Wurst. Die Kosmonauten waren lange Zeit unsere Lieblingsnachbarn. Meine Eltern mieteten jahrelang ein Sommerhaus in der Nähe des Sternenstädtchens, eine Siedlung nahe Moskau, in der nur Kosmonauten mit ihren Familien lebten und arbeiteten. Wir nannten sie Weltallnachbarn. In diesem Städtchen wohnten tausende Menschen, die meisten haben den Planeten Erde nie verlassen. Ihre Arbeit bestand in der ständigen Bereitschaft, zu den Sternen zu fliegen, sobald die Heimat es ihnen befehlen würde. Hat sie aber nicht. Dafür arrangierte ihnen die Heimat ein süßes Leben auf Erden. Unsere Kosmonauten hatten immer Wurst. In den Lebensmittelläden des Sternenstädtchens konnte man alle möglichen Leckereien kaufen, die für uns Normalbürger nicht aufzutreiben waren. Sogar amerikanischen Whisky und italienische Zigaretten fand man dort in den Regalen. Die Siedlung wurde bewacht wie ein Militärstützpunkt, mit einer Schranke und einem Soldaten mit Maschinengewehr, der die Kosmonautenausweise kontrollierte. Normalsterbliche durften in das Städtchen nicht rein. Sonst hätten sie diesen Weltraumforschern die ganze Wurst weggekauft. Uns Kinder hat der gut gelaunte Soldat an der Schranke jedoch manchmal passieren lassen. Wir stellten für das gute Leben der Kosmonauten keine Gefahr dar. Und als Minderjährige durften wir sowieso keinen Whisky und keine Zigaretten kaufen. Das Städtchen hat die in der Umgebung lebende Dorfjugend damals stark angezogen. Alle Kinder wollten Kosmonauten werden. Nicht um ins Weltall zu fliegen, sondern um in das zauberhafte Sternenstädtchen zu ziehen. In unserer Vorstellung waren die Kosmonauten Menschen, denen es gut ging, die jeden Tag Whisky tranken und teure Zigaretten rauchten. Die Nähe zum Sternenstädtchen hat mich nachhaltig geprägt. Noch heute, wenn ich es mir gut gehen lasse, fühle ich mich wie ein Kosmonaut. Und wenn ich in der Fremde auf Landsleute treffe, trinken wir als erstes auf den Weltraum. Wir sind alle kosmonautisch erzogen worden. Menschen aus dem ehemaligen sozialistischen Lager, unsere Nachbarn von damals, als wir noch die Zukunft der Menschheit waren. Der Sinn dieser Weltraumforschung war nämlich nicht nur ein kurzes oder längeres Kreisen im All, sondern die Länder des sozialistischen Blocks zusammenzuhalten, die Überlegenheit des kommunistischen Wertesystems und seine erhabenen Ziele zu demonstrieren. Alle auf unserem Planeten sollten wissen, während die gierigen Kapitalisten sich nur um die Wurst kümmerten, flogen die Kommunisten bereits zu den Sternen. Die Sowjets haben Menschen aus mehr als 40 Ländern mit ihren Raketen ins Weltall mitgenommen. Taxifahrer, Sportlehrer, Pferdezüchter, sie alle durften zu den Sternen fliegen. Umsonst. Die meisten von ihnen sind auch heil wieder runtergekommen und zu großen Helden in ihren Ländern geworden. Mit dem Untergang der Sowjetunion war allerdings Schluss mit der kostenlosen Rumfliegerei. Die Zukunft, die hehle kommunistische Zukunft, war auf einmal vorbei, für nichtig erklärt. Die ehemaligen Kosmonauten mussten sich auf Erden neue Jobs suchen. Die einen fuhren wieder Taxi, die anderen durften ihre Rakete sogar mit nach Hause nehmen. Einige sind angeblich im Weltall geblieben und bis heute nicht zurückgekehrt. Ich beobachte das Leben der ehemaligen Kosmonauten mit großem Interesse. In gewisser Weise bin ich selbst einer, obwohl ich nie im Weltraum war. Wir sind alle zusammen in einer Rakete des Kommunismus, weiß Gott wohin, geflogen. Punkt Mitternacht verwandelte sich unser Raumschiff in einen Kürbis und wir fielen runter. Aber das Schöne am Leben ist, dass es immer weitergeht. Und eine Erinnerung an die Weltraumfahrer kann nicht schaden. Ich möchte Ihnen 5 meiner Lieblingsgeschichten über real existierende, nie dagewesene und möchte gern Kosmonauten vorstellen. Kapitel 1: Der nigerianische Kosmonaut. Jahrelang bekam ich in Deutschland regelmäßig Mails von einem Spendenaufruf für eine Rückholaktion des nigerianischen Kosmonauten Abacha Tunde. Er soll als erster afrikanische Kosmonaut 1990 in einer geheimen Mission zu einer sowjetischen Raumstation ins Weltall geschossen worden sein. Gleich danach kollabierte die Sowjetunion. Der Nigerianer wurde vom sozialistischen Imperium im Stich gelassen, verlor jedoch nicht die Hoffnung, irgendwann wieder zu seiner Frau und seinen Kindern nach Hause zu kommen. Die Familie wartete noch immer auf seine Rückkehr und versuchte, die 15 Millionen Dollar zu sammeln, die eine solche Rückholaktion kostete. Jedes Mal, wenn ich diese E-Mail bekam, fühlte ich mich solidarisch mit dem nigerianischen Kosmonauten und wollte ihn und seine Familie unbedingt unterstützen, wenn auch nur geistig. Viele meiner Landsleute fühlten sich nach der Auflösung der Sowjetunion wie der nigerianische Kosmonaut im Weltall im Stich gelassen. Und nicht alle haben es geschafft, wieder auf dem harten Boden der Realität zu landen. Für mich gehörte der Nigerianer zu den nächsten Himmelsnachbarn. Ich dachte oft an ihn, wenn am dunklen Berliner Himmel die Sterne zu blinken begannen. »Wir sehen dich, Abacha Tunde«, dachte ich. »Wir grüßen dich. Halte bitte durch.« Jahrelang diente mir die Spam-Mail der Familie des nigerianischen Kosmonauten als Beweis dafür, dass wir nicht allein im Universum sind, dass jemand von oben auf uns herabschaut. Doch seit ein paar Jahren habe ich nichts mehr von Abacha Tunde gehört. Entweder hat seine Familie im Lotto gewonnen und ihn endlich zurückgeholt, oder er ist für immer im Weltall verschollen. Dafür habe ich neulich von der Existenz eines afghanischen Kosmonauten erfahren. Kapitel 2: Der afghanische Kosmonaut. Die Sowjetunion war nicht umsonst von einem amerikanischen Präsidenten zum Imperium des Bösen ernannt worden. Mal böse und mal milde breitete sie sich wie ein Krake über den Globus aus, eignete sich neue Territorien an und begann auf diesen Territorien sofort nach neuen Kosmonauten zu suchen. Das schwarze Weltall war nämlich der Klebstoff des Roten Imperiums. 1979 marschierten die Sowjets in Afghanistan ein. Sie suchten lange und ohne Erfolg nach einem Afghanen, der bereit war, in den Weltraum zu fliegen. Die meisten Afghanen wollten nicht. Sie glaubten, es sei eine große Sünde, die Erde zu verlassen. Wenn Allah gewollt hätte, dass die Menschen flögen, hätte er ihnen Flügel verliehen, sagten sie. Doch wer sucht, der findet. Schließlich hatten sie ihren Mann, einen Taxifahrer aus Kabul, der sich freiwillig zur Pilotenausbildung meldete, von den Russen für ihr Kosmonautenprogramm ausgewählt und im Schnelltempo für einen Flug ins All vorbereitet wurde. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die Kosmonauten in fremden Ländern ausgewählt wurden, aber eins steht fest: Er musste Russisch sprechen können, um mit zwei russischen Kosmonauten um die Erde zu fliegen. 1988 begann er seine Ausbildung, im Jahr darauf flog er bereits. Erstaunlich, wie schnell das ging. Vermutlich waren die Russen bei ihrer Weltraumeroberung in Eile. »Fass nichts an und lächle fröhlich in die Kamera«, hatten sie wahrscheinlich zu ihm gesagt und auf den Startknopf gedrückt. Der Flug ging gut aus, das Team kehrte gesund und munter zurück. Kurz danach mussten die Sowjets ihre Truppen aus Afghanistan abziehen, die Taliban kamen an die Macht. Der afghanische Kosmonaut dachte, nicht grundlos, die Taliban würden ihn nicht mögen. Er war für afghanische Verhältnisse wirklich zu weit geflogen. Und das ganz ohne Flügel. Das durfte nicht unbestraft bleiben. Kurz entschlossen wanderte der afghanische Kosmonaut zu seinem Bruder nach Deutschland aus. Der Bruder war bereits zuvor ins Land gekommen und hatte irgendwo bei Wiesbaden einen Taxibetrieb aufgebaut. Also fing der afghanische Kosmonaut wieder als Taxifahrer an, diesmal in Hessen. Was für eine Lebensgeschichte, dachte ich. Wie traurig und romantisch zugleich, wie eine Taxifahrt zu den Sternen und zurück. Oft wissen wir selbst nicht, wer wir in Wahrheit sind und fühlen uns wie der Afghane. Ist er ein Taxifahrer, der zu den Sternen flog, oder ein Kosmonaut, der Taxi fährt? Der afghanische Kosmonaut könnte mit gutem Gewissen zu jedem Fahrgast, der sich in sein Taxi setzt, sagen: Wissen Sie, eigentlich bin ich hauptberuflich Weltraumforscher. Das mit dem Taxi mache ich nur zwischendurch, wenn ich gerade auf der Erde bin. Aber bald geht es wieder los, zu den Sternen. Zu welchem Stern? Egal, Hauptsache, wir bleiben in Bewegung. Selbst wenn er nur Taxi gefahren wäre, würde er für mich ein richtiger Kosmonaut sein. Man muss nicht unbedingt fliegen, um ein richtiger Kosmonaut zu sein. Den besten Beweis dafür lieferten im vorigen Jahrhundert Menschen in Sambia, die das berühmte kosmische Programm zur Wiederherstellung der planetarischen Souveränität entwarfen. Kapitel 3: Der sambische Kosmonaut. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts lieferten sich die sogenannten Supermächte einen erbitterten Kampf um die Weltherrschaft. Weil beide Lager mit Atomwaffen ausgerüstet waren, die im Fall einer irdischen Auseinandersetzung garantiert den ganzen Planeten in die Luft gejagt hätten, wurde der Schwerpunkt dieses Streits ins Weltall verlagert. So als würde die Weltherrschaft demjenigen gehören, der als erster seine Flagge auf dem Mars in den roten Sand steckte. Vor diesem Hintergrund versuchten auch kleinere Länder, sich einzumischen, um das Spielfeld Weltraum nicht allein den Supermächten zu überlassen. Besonders aktiv in dieser Hinsicht war die unabhängige Republik Sambia. In Afrika kam in den 60ern der antikoloniale Befreiungskampf in Fahrt. Der Vorsitzende der UNIP, der sambischen Partei für nationale Unabhängigkeit, Edward Nkoloso, gründete die Nationale Akademie für Wissenschaft, Weltraumforschung und Philosophie und begann eine eigene Marslandung vorzubereiten. Seiner Überzeugung nach verfügten die Urahnen des sambischen Volkes bereits vor Jahrhunderten über wertvolles Wissen, wie man ohne jeden Treibstoff fremde Planeten erreichen könne. Dieses Wissen wurde ihnen jedoch von den Kolonialmächten verschüttet. Mit einer Forschungsgruppe der heimischen Enthusiasten zeichnete Edward die Mukwa, eine Art Katapult, die angeblich eine Rakete bis zum Mars schleudern konnte. Eine Probefahrt zum Mond wurde ebenfalls geplant. Am Tag der Unabhängigkeit der Republik sollte die Rakete während einer feierlichen Zeremonie im Stadion von Lusaka in Richtung Mars geschleudert werden. An freiwilligen Enthusiasten mangelte es nicht. Sie nannten sich voller Stolz Afronauten. Das erste Afronautenteam bestand aus dem Mädchen Matam Wamba und zwei seiner Katzen. Sie wurden von Edward Nkoloso persönlich nach einer von ihm erstellten Methodik trainiert. Damit sich das Team in der Schwerelosigkeit wohlfühlte, mussten alle Mitglieder von einer großen Schaukel auf ein Trampolin springen und in ein raketenähnliches Fass gequetscht von einem Berg runterrollen. Die Begeisterung der Bevölkerung und der Enthusiasmus des Forschungsteams trieben das Projekt voran. Dem jungen Land fehlten bloß die finanziellen Mittel für die Umsetzung dieses ehrgeizigen Vorhabens. Die Sambische Wissenschaftsakademie unter der Führung von Edward beantragte bei der UNESCO, bei der NASA und bei der sowjetischen Raumfahrtbehörde finanzielle Mittel, um ihren Start zu verwirklichen. Doch die alten weißen Männer haben es wie immer in den Sand gesetzt. Die UNESCO hatte Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Vorhabens, die Russen waren gerade knapp bei Kasse und die Amis waren bereit, Finanzhilfen gegen sambische Bodenschätze zu tauschen. Die sambische Raumfahrtakademie ging so weit, den Amerikanern eine Beteiligung an dem Projekt anzubieten. Sambisches Wissen von den Urahnen, verbunden mit amerikanischem Geld, würde eine neue technologische Revolution in Gang setzen, schrieb Edward in seinem offenen Brief an das Weiße Haus. Seine einzige Bedingung war, dass zuerst die sambische Flagge und dann die amerikanische in den roten Sand des Mars gesteckt werden sollte. Die blöden Amerikaner wiegelten ab. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände musste der Start ohnehin verschoben werden. Matam Wamba, die erste Afronautin Sambias, wurde schwanger, brach das Trainingsprogramm ab und wurde von ihren Eltern abgeholt. Die Katzen und die Wissenschaftler liefen weg. Die fassähnliche Rakete verrostete im Regen. Edward hatte kein Interesse mehr an seiner Kapsel. Also wurde sie von den enttäuschten Zeitgenossen auseinandergebaut, teils in den Haushalten verwendet und teils auf den Müll geworfen. Doch der unruhige Geist der Afronautik lebt. Er lässt uns in den schwierigen Momenten des Lebens zu den Sternen schauen und hält uns auf Trab. Ich hätte anstelle von Edward die Rakete behalten. Erstaunlich, wie leicht manche Weltraumforscher auf ihre Kapseln verzichten. Aber nicht alle. Der mongolische Kosmonaut zum Beispiel hat seine Soyuz-Rakete mit nach Hause genommen. Kapitel 4: Der mongolische Kosmonaut. Niemand in meiner Heimat verstand, warum unsere Olympischen Spiele 1980 in Moskau von der freien westlichen Welt boykottiert wurden. Nur weil die Sowjets in Afghanistan einmarschiert waren? Niemand mochte glauben, dass wegen solch einer Kleinigkeit ein derartig solides Sportereignis wie die Olympiade verweigert werden konnte. Und wenn es gar nicht um Afghanistan ging, warum wurden wir dann gemobbt? Unser Generalsekretär Leonid Brezhnev konnte es der Bevölkerung nicht erklären. Er sprach so unverständlich, als hätte er den Mund voll Brei. Selbst seine engsten Parteigenossen konnten keinen Satz aus seinem Munde verstehen und wussten oft nicht, an welcher Stelle sie klatschen mussten. Man munkelte, seine Sprachstörung sei die Folge eines Schlaganfalls, den er im Stehen überlebt habe. Er hatte Angst vor dem Krankenhaus und davor, dass er, einmal von seinen Genossen ins Krankenhaus eingeliefert, dort nicht mehr herauskommen würde. Andere Kreml-Experten berichteten, die westlichen Zahnärzte, die ihn behandelten, seien von der CIA angeworben worden und hätten dem sowjetischen Generalsekretär eine Vollprothese mit Überraschung eingesetzt, die mit der Zeit unwiederbringlich verrutscht sei, sodass niemand ihn mehr habe verstehen können. In diesen schwierigen Zeiten beschloss das Politbüro, dass wir moderate Nachrichtensprecher brauchten, die klar und deutlich der Bevölkerung die Weltlage erklärten und die Reden des Generalsekretärs deuteten. Die alten Nachrichtensprecher wurden entlassen, die neuen mussten eine Prüfung ablegen. Die kniffligste Aufgabe davon war, die zukünftigen Nachrichtensprecher sollten den Namen des ersten und einzigen mongolischen Kosmonauten, der gleich nach den gescheiterten Olympischen Spielen ins Weltall geflogen war, 10-mal hintereinander aussprechen, ohne Nebengeräusche zu produzieren. Böse Zungen behaupteten, diese Prüfung sei der Grund, warum wir so wenige Nachrichtensprecher hatten, nämlich nur 2. Der mongolische Kosmonaut hieß Djugderdemidin Gyurakchaa. Er war als 18. Kind in einer Nomadenfamilie im Schatten des Berges Kovinchan in der Provinz Bulgan zur Welt gekommen. Seine Eltern waren Pferdezüchter. Mit 5 saß Djugderdemidin bereits auf einem Pferd und gewann damit Rennen. »Schneller als der Wind ist unser Junge«, sagten die Nachbarn und schüttelten den Kopf. »Er reitet nicht, er fliegt.« Sie konnten sich damals nicht vorstellen, dass ihr Djugderdemidin in einer gar nicht so fernen Zukunft tatsächlich fliegen würde. Noch viel schneller als der Wind. Aber erst einmal ging er mit 18 zur Armee und diente wie ich bei einer Raketenabwehrstellung. Nach der Armee besuchte er eine Pilotenschule und wurde vom Kosmonautenvorbereitungsprogramm Interkosmos als erster Mongole ausgewählt, der ins Weltall fliegen durfte. 1981 schoss man ihn dann mit der Mission Soyuz 39 ins All, wo er eine Woche mit einem russischen Kollegen verbrachte. Die ganze Zeit versuchte der Russe, den Mongolen vom Bullauge wegzuschubsen. »Hör auf zu glotzen«, sagte er. Doch Djugderdemidin konnte nicht aufhören. Er wollte unbedingt seine geliebte Mongolei aus dem Weltall sehen und grüßen. Er hat sie auch gefunden. Südlich vom Baikalsee ein schönes, großes Stück Steppe. Die Mongolei wechselte andauernd die Farbe. Mal war sie grau-weiß und mal gelb-rosa. Das ständige Betrachten seiner Heimat hinderte den mongolischen Kosmonauten aber nicht daran, seine eigentliche Aufgabe im Weltall vorbildlich zu erledigen. Er sollte im Auftrag der Kommunistischen Partei der Mongolei die Fahne und das Grundgesetz der Volksrepublik, ferner das handgemalte Porträt des mongolischen Generalsekretärs und einen Brief an die nächsten Generationen des Landes, die das Weltall bereisen würden, zur orbitalen sowjetischen Raumstation Salut 6 bringen. zurück auf die Erde, wurde er in seinem Land groß gefeiert und nahm einen neuen Namen an. Auf einmal hieß er nicht mehr Jugder de Benidin, sondern Sansar, Weltraum auf Mongolisch. Die kommunistische Regierung der Volksrepublik errichtete aus diesem Anlass ein Museum der mongolischen Weltraumforschung in der Hauptstadt. Die Weltraumkapsel der Soyuz 39-Mission wurde dort als wichtigstes Exponat ausgestellt. Die Sowjets überließen dem Brudervolk die Kapsel ohne Bedenken. Sie hätten ihm locker auch alle Kapseln, die man zuvor in den Weltraum geschossen hatte, überlassen können. Nach der Landung waren sie nämlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Außer der Kapsel wurden im Museum der Kosmonautenanzug von Sansar ausgestellt, sowie seine Fotos und Zeichnungen, die er unterwegs angefertigt hatte. Alle Mongolen durften umsonst ins Museum und sich für einen Moment wie ein Kosmonaut fühlen. Sansar schrieb später ein Buch »Die herzensnahe Welt«, in dem er seine Eindrücke vom Weltraum zusammenfasste. Mit dem Untergang der Sowjetunion klappte der ganze Sozialismus auf dem Planeten in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Das mongolische Politbüro verlor die Macht, die Einführung der Marktwirtschaft zog Abenteuerkapitalisten aus der ganzen Welt ins Land des Steppenvolkes und bald wurde alles im Land privatisiert. Nichts durfte einfach so stehen bleiben. Alles sollte Leistung bringen und Gewinn erzielen. In das Museum der mongolischen Weltraumforschung zog ein Kaufhaus ein. Die neuen Inhaber füllten die Regale mit Sonderangeboten aus chinesischer Produktion. Den Kosmonautenanzug, die Fotos und Zeichnungen schmissen sie auf den Müll. Das wollten sie auch mit der Kapsel tun. Sie passte vom Design her nicht zu ihrem Kaufhaus. Kurz vor dem Entsorgungstermin erreichte jedoch eine merkwürdige Delegation die Hauptstadt. Der ganze Clan vom Berg Kovinchan in der Provinz Bulgan kam mit Pferden und einer Kutsche zum Kaufhaus, holte die Kapsel, legte sie auf die Kutsche und ritt weg, weit weg von den Sonderangeboten des Kaufhauses. Seitdem hat man die Kapsel der Soyuz 39-Mission nicht wiedergesehen. Auch die Briefe an die nächsten Generationen der Mongolen gerichtet, die das Weltall bereisen sollten, liegen weiterhin ungelesen auf der orbitalen sowjetischen Raumstation Salyut 6, die übrigens auch noch immer irgendwo da oben hängt. Kapitel 5. Der deutsche demokratische Kosmonaut. Früher wurden meine Frau und ich oft und gerne zu den Empfängen des Bundespräsidenten eingeladen, wenn Staatsbesuch aus Russland nach Deutschland kam und im Schloss Bellevue ein Abendessen zu Ehren des Staatsgastes serviert wurde. Sie kamen oft. Mal kam Putin und mal Medvedev, der als Zwischenpräsident kurze Zeit im Kreml residierte. Zu diesen Anlässen wurden von dem Bundespräsidenten die Tische gedeckt. Als Freundschaftsgeste stellten die Gastgeber manchmal neben dem Wein sogar eine Wodkaflasche auf den Tisch. Zu diesen Festen waren hauptsächlich in Deutschland lebende Menschen eingeladen, die irgendeine Verbindung nach Russland hatten oder Russen waren. Künstler, Politiker, Personen des öffentlichen Lebens. Als deutscher Schriftsteller russischer Herkunft passte ich gut in diese Runde. Aus heutiger Sicht erscheint mir ein solcher Abend vollkommen unrealistisch. Die Zeit der Russenbesuche ist längst vorbei. Ihr landet ein außerirdisches Raumschiff auf der Wiese vor dem Schloss Bellevue als ein Staatsgast aus Russland. Putin wird als Kriegstreiber und Mörder vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesucht und sein Kumpel Medvedev, der stellvertretende Chef des russischen Sicherheitsrates, schimpft über den Westen auf Twitter in einer obszönen, menschenverachtenden Sprache und droht mit der Bombe. Aber er schimpft nicht jeden Tag. Manchmal schweigt er auch, wochenlang. Eine Journalistengruppe hat herausgefunden, dass Medvedev seine heftigsten Tweets über die Vernichtung Europas immer dann schreibt, wenn er eine neue Ladung seines Weins aus der Toskana bekommt. Medvedev ist ein leidenschaftlicher Weinliebhaber und besitzt in Italien ein großes Chianti-Weingut, das nicht unter die Sanktionen geraten ist. Krieg hin oder her, die Flaschen werden regelmäßig nach Moskau geliefert. Man sagt dem Wein nach, er verändert die Gemüter der Trinkenden nicht, er verstärkt nur ihre bereits vorhandenen Emotionen. Also werden böse Menschen, die Rotwein trinken, noch zorniger und die Fröhlichen etwas fröhlicher als sonst. Der Wodka dagegen macht aus jedem Mensch einen Philosophen, nachdenklich und gesprächig zugleich. Das Geheimnis des Wodka-Trinkens liegt in der richtigen Dosierung. Wenn man zu viel davon trinkt, hebt man ab und gerät in die Schwerelosigkeit, die gewöhnlich mit einem Sturz endet. Deswegen soll man ihn in kleinen Mengen kippen und während des Einatmens schlucken. So wie beim Austernessen, erzählte mir einmal ein alter Kosmonaut im Schloss Bellevue. Aber der Reihe nach. Vor einigen Jahren kam Medvedev in seiner Funktion als russischer Präsident auf Deutschlandbesuch nach Berlin. Anders als in Russland wechseln in Deutschland die Präsidenten normalerweise in regelmäßigen Abständen. Als Medvedev auf Staatsbesuch nach Berlin kam, hieß der deutsche Amtsinhaber Wulff. Ein stattlicher Kerl, 1,87 Meter groß, und Medvedev war klein. Gerüchten zufolge hatte Putin sich damals zum kurzzeitigen Amtstausch überreden lassen unter der Voraussetzung, dass sein Zwischenpräsident noch kleiner sein sollte als er. In Bellevue sprachen beide Präsidenten vor dem Essen am gleichen Rednerpult zu den Gästen. Wulff war das Pult zu klein und Medvedev war hinterm Pult gar nicht zu sehen. Die HelferInnen vom Protokoll hielten für solche Fälle immer einen mittelgroßen Holzklotz parat, der fürs Publikum unbemerkt unterm Rednerpult lag und in diesem Fall sich Medvedev unauffällig draufstellen konnte. Der deutsche Gastgeber hatte jedoch bei seiner gefühlvollen Begrüßungsrede den Klotz aus Versehen oder aus Schadenfreude verschoben. Er war nicht unterm Pult zu finden. Der russische Präsident ging ans Pult und gleich zurück zum Tisch. Seine Protokollmitarbeiter liefen mit hochroten Köpfen herum, den Klotz suchen. Es wurde eine Pause angekündigt. Die Gäste an den Tischen konnten sich entspannen, auf die Toilette oder rauchen gehen.
»Wollen wir einen Wodka trinken?« fragte mich mein Tischnachbarn unvermittelt in gutem Russisch mit sächsischem Akzent. Auf unserem Tisch stand tatsächlich eine Wodkaflasche. Ich hielt sie zuerst für eine Dekoration. Und der Tischnachbar kam mir merkwürdig bekannt vor, als hätte ich ihn schon einmal im Fernsehen gesehen. Er sah aus wie das Ostsandmännchen, nur ohne Bart. Ein Deutscher in grauem Anzug und einem goldenen Stern an der Brust, dem Stern der Helden, die höchste Auszeichnung meiner Heimat, der Sowjetunion. Wofür? Meine Frau und ich, wir waren sehr neugierig und gespannt auf seine Geschichte. »Wir haben keine Wodka-Gläser auf dem Tisch«, sagte ich. »Wir könnten natürlich aus Weingläsern Wodka trinken. Wissen Sie, wie das geht?«
»Aha«, sagte das Sandmännchen ohne Bart. »Aber natürlich weiß ich das.«
»Dann gießen Sie ein«, nickten wir. Die Pause war inzwischen zu Ende, der Klotz gefunden, der russische Präsident begann mit seiner Rede über die guten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. »Zwischen dem Ersten und dem Zweiten soll man keine Pause einlegen«, zitierte unser Sandmännchen den alten russischen Trinkspruch und füllte die Gläser neu. »Wo haben Sie so gut Russisch gelernt?« flüsterte meine Frau ihm zu.
»Im All«, sagte der Nachbar. »Ich war im All.«
Auf einmal wurde es mir hell im Kopf. Er war ein Kosmonaut. Deswegen trug er den goldenen Stern des Helden. Alle Kosmonauten bekamen den Stern gleich nach der Landung an die Brust geheftet. Meine Heimat, die Sowjetunion, hatte ununterbrochen Raketenstarts durchgeführt. Zuerst schossen sie Hunde ins Weltall, dann Gagarin und später unsere ausländischen Genossen aus den Ländern des sozialistischen Lagers. Als ersten hatten sie einen Polen, dann einen Tschechen in den Orbit gebracht. Der dritte Kosmonaut war Sigmund Jähn, der einzige Weltraumfahrer der untergegangenen DDR. Er wurde 1978 ein Jahr lang im sowjetischen Sternenstädtchen auf den Flug in den Weltraum vorbereitet und im Spätsommer mit zwei Russen zusammen hochgeschossen. Und jetzt saß er hier am Tisch. Wir tranken noch einen und Sigmund erzählte uns vom All. Den wissenschaftlichen Zweck dieses Fluges konnte ich nicht erkennen. Ich glaube, es war eine reine Propagandareise. Er musste ein Bild von Honecker ins All mitnehmen. Wem sollte er Honecker zeigen? Den Sternen? Den russischen Kollegen? Den Außerirdischen? Gut möglich. Nicht umsonst ist Honecker mit dem Satz in die Geschichte eingegangen, wir sind nicht allein auf der Welt. Eine ganze Woche verbrachte Sigmund im Weltraum, landete dann unversehrt auf der Erde, bekam den sowjetischen Stern des Helden, den Helden der DDR mit dem Zirkel und den Karl-Marx-Orden, die höchste Auszeichnung der DDR, als wäre Marx allein an ihrer Gründung schuld gewesen. Nach seiner Landung wurde Sigmund zu einem ostdeutschen Gagarin. Man sah ihn überall. Er wurde ins Fernsehen und zu Staatsempfängen eingeladen. Er ist nie wieder geflogen. Von seinem Weltraumtrieb, so erzählte Sigmund, hat er einige wichtige Fähigkeiten mitgebracht. Er lernte da oben ziemlich authentisch auf Russisch zu fluchen. Er lernte, wie man richtig Wodka trinkt, schnell kippen, einatmen, schlucken. Außerdem kam ihm da oben der Gedanke über die Vergänglichkeit der DDR. Er stellte fest, dass die DDR vom Weltall aus überhaupt nicht zu sehen ist. Die Grenzen der Republiken und Ländern waren alle verwischt. Nach der Wende wurde Sigmund, der zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung ein Generalmajor der NVA war, von der Bundeswehr nicht übernommen und degradiert. Die Bundeswehr meckerte damals, aus ihrer Sicht gäbe es in der DDR zu viele Generäle und alle kurz vor der Rente. Sie wollten sich die Generäle sparen und haben sie alle degradiert. Das gleiche traurige Schicksal erwartete die gesamte Armee der DDR. Sie wurde buchstäblich auseinandergenommen und verpuffte, erzählte uns Sigmund. Seine Augen begannen nach dem zweiten Wodka auf einmal zu leuchten, sie strahlten gelbes Licht aus.
Es gab in der DDR sehr viel Zeug.
Sigmund deutete mit den Händen an, wie viel Zeug es in der DDR gab. Die Menschen an den anderen Tischen schauten böse zu uns hin. Flugzeuge, Panzer, U-Boote. Sigmund ließ nicht locker. Wo ist das Ganze hin? Wo sind sie? Wo sind sie alle? Und die 9. Panzerdivision? Lassen Sie uns noch einen Wodka trinken, sagte ich zur Beruhigung.
Aber mich, sagte der Kosmonaut, mich gibt es noch. Der Weltraum hält seine schützende Hand über mich. Auf den Weltraum, auf den Weltraum, flüsterten wir und plötzlich krachte es im Saal. Medvedev war auf dem Holzklotz ausgerutscht, er war halt kein Kosmonaut. Man solle niemals auf unsicherem Boden schaukeln, sagte Sigmund nachdenklich und goss den Rest in unsere Gläser ein.
Epilog. Nun gut, meine lieben KosmonautInnen und AstronautInnen, wir haben uns verplaudert und sind ein wenig vom Thema abgekommen. Wir haben in all den Jahren gelernt, ziemlich weit zu fliegen
um heil zurückzukommen, aber wir haben noch niemanden da oben getroffen. Zwar behaupten immer mal wieder einige Zeitgenossen, sie wären von Außerirdischen entführt worden, aber es fehlt an Beweisen und es fällt mir schwer, ihnen zu glauben. Die Wissenschaft spricht inzwischen von einem Weltraumphänomen, dem sogenannten höflichen Schweigen des Universums. Dieses Schweigen wird inzwischen nicht nur unter Weltraumforschern, sondern auch unter Soziologen, Ethnologen, Biologen und Politologen diskutiert. Es wird Zeit, dass auch normale Menschen sich darüber Gedanken machen. Das Problem ist leicht zu erklären. Nach heutigem Erkenntnisstand kann behauptet werden, wir sind mit Sicherheit nicht die einzigen Bewohner des Universums. Irgendwo im All muss es ein anderes Leben geben. Das Universum aber schweigt. Das andere Leben meldet sich nicht. Vor lange, lange Zeit, als es noch keine Anzeichen von irgendwelchen Finanz- oder Corona-Krisen gab und das Geld in Amerika locker saß, beschlossen die Amerikaner, die schon immer zu einfachen Lösungen von komplexen Problemen neigten, das Schweigen des Universums zu brechen. Bereits 1973 schossen sie eine Weltraumkapsel ohne Menschen mit dem Namen Pioneer 10 ins All, deren Aufgabe es war, sich so weit wie möglich vom Sonnensystem zu entfernen. Dort im Weltall sollte die Kapsel eines Tages von einem unbekannten Intellekt, einer fremden Zivilisation, entdeckt und aufgemacht werden. Die Hoffnung war, dass diese außerirdische Lebensform, ganz egal wie sie sich dort entwickelt haben mag, ob als Naturjoghurt oder als Schuppen oder als intelligentes Schleim, daraufhin ein großes Interesse für uns entwickeln würde und uns kennenlernen möchte. Natürlich musste die Repräsentation unserer Zivilisation perfekt sein und uns im besten Licht erscheinen lassen. Also wurde die Kapsel in Pioneer 10 mit den wichtigsten Errungenschaften der Menschheit beladen. Den Schwerpunkt der Botschaft bildete eine Zeichnung, die einen nackten Mann und eine nackte Frau zeigte. Beide lächelten und schwenkten ihre Hände dem intelligenten Schleim entgegen. Die Frau hatte eine Dauerwellenfrisur und einen ziemlich dicken Hintern. Der Mann sah übertrieben freundlich aus, wie ein Versicherungsvertreter oder ein Steuerberater im Einsatz. Ein Essenspaket für die fremde Intelligenz war nicht drin. Weder Hamburger noch ein paar Würste haben sie mit eingepackt. Die Amerikaner konnten nichts wirklich Leckeres in die Kapsel legen, nicht einmal Konserven, weil man davon ausging, dass jedes Verfallsdatum überschritten werden würde, bevor die Kapsel den anderen bewohnten Planeten erreichte. Man wollte den Schleim schließlich nicht gleich vergiften oder ihn mit schlechten Würsten von unserer Zivilisation abschrecken. Deswegen haben sich die Amerikaner beim Einpacken der Geschenke in erster Linie auf die zeitlosen Werte, auf die Kulturgüter konzentriert. Sie haben ein paar Chemieformeln eingepackt, ein bisschen aus Physik und Mathematik, die Quadratur des Kreises und die Wahrscheinlichkeitstheorie. Bücher haben sie nicht in die Kapsel gelegt, auch keine Filme auf Video. Sie waren sich nicht sicher, ob der Schleim lesen kann bzw. einen Videorekorder besitzt. Dafür haben sie ihm einen Walkman eingepackt und eine Kassette mit einem Mixtape. Ich weiß nicht mehr auswendig, welche Songs da drauf waren. Auf jeden Fall was von Wolfgang Amadeus Mozart und Chuck Berry's Johnny B. Goode. Außerdem durfte jeder Amerikaner sein Foto nebst Kursbiografie und Adresse mit in die Kapsel packen. Selbstverständlich nicht für umsonst. Für $1 Million. Das haben einige schlaue Millionäre gemacht, wahrscheinlich in der Hoffnung, der Schleim würde sie besonders interessant und attraktiv finden und sich sofort auf den Weg machen, um die Millionäre näher kennenzulernen. Vielleicht könnte der Schleim sie wieder zum Leben erwecken, falls sie zum Zeitpunkt seiner Landung bereits tot sein sollten. So war, glaube ich,
der bescheidene Gedanke, der dahinter steckte. Die Kapsel Pioneer 10 hatte ziemlich schnell die Grenze des Sonnensystems passiert. Ein letztes Radiosignal kam von ihr, als sie sich durch die Saturnringe mogelte. Seit ihrem Start sind inzwischen sagenhafte 51 Jahre vergangen. Und wir fragen uns wohl zu Recht, was nun? Wo ist der Schleim? Die Wissenschaftler spekulieren, dass die Kapsel möglicherweise auf einem falschen, das heißt unbewohnten Planeten gelandet ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schleim alles bekommen und die Kapsel neugierig aufgemacht hat. Er hat die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Quadratur des Kreises durchgeblättert und zur Seite gelegt, die nackte Frau aus der Zeichnung herausgeschnitten und sich an die Wand neben seinem Bett gehängt. Da liegt er nun, spielt abwechselnd Mozart und Chuck Berry, schaut sich die Fotos der Millionäre an und lacht sich wahrscheinlich tot über uns. Er macht keine Anstalten, uns zu besuchen, um unsere Toten wieder zum Leben zu erwecken oder mindestens einfach mal Hallo zu sagen. Wir sind selber schuld. Wir haben seine Neugier mit Pioneer 10 gestillt. Nun weiß er so gut wie alles über uns. Wir über ihn dagegen nichts. Na doch, eins wissen wir auch über ihn. Anders als wir ist dieser Schleim eine faule Sau.
Weltall-Nachbarn. Essay von Wladimir Kamina. Teile dieses Essays stammen aus dem Buch Gebrauchsanweisungen für Nachbarn von Martin Jon und Wladimir Kamina. Erschienen am 14. März 2024 im Piper Verlag. Mit Wladimir Kamina. Technische Realisation Daniel Sänger und Andreas Völzing. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2024.